Schwarz hören.
Leben ist tödlich. Bali, habe ich gelesen, hast du ein Feature gemacht?
Ja, man kann es nicht besser sagen.
Finde ich ja, auch.
Es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende. Und wenn das Ende auf dem Theaterboden stattfindet, ist natürlich prima.
Ja.
Ja, wenn es dich selber betrifft, merkst du es ohnehin nicht. Aber
das du meinst
ist die
einfach
Konsequenz.
Auf der Bühne umkippen zum Beispiel.
Auf der Bühne umkippen. Ja, natürlich.
Oder ich sage immer besser neben der Bühne oder im Trainingsraum, im Coachingraum. Vielleicht, wenn die anderen gerade nicht drin sind, weil das ist so blöd, wenn die
Na,
drin sind.
Dann doch lieber in der Kantine.
Ich freue mich, Jürgen, dass wir zusammensitzen. Wir sind richtig alte Kollegen. Oder könntest du jetzt mit dem Begriff alt nichts anfangen?
Ich bin dafür. Wie soll man so an alte Kameraden?
Alte Kameraden. Also vielleicht klären wir mal die Menschen auf, die es nicht wissen. Wir haben mal in einem ganz kleinen Büro im DDR-Rundfunk im Block A, der gefühlt einen 5 Meter breiten Korridor hatte und ganz, ganz kleine, schmale Zimmerchen jeweils rechts und links. Und da waren wir beide Zimmernachbarn. Du warst schon da, ich bin dazugekommen 1981, du warst schon ab 1980 da und dann hattest du diese Frau am Hals.
Ja, es war wunderbar. Du warst ja mit dem Rücken zu mir und wir konnten jederzeit separat telefonieren beispielsweise, unsere Pläne machen. Und du warst ständig unterwegs, ich war ständig unterwegs. Das Zimmer war klasse.
Ja, ja. Na, vor allen Dingen war die Zusammenarbeit klasse, fand ich, weil du warst ja zusammen mit Lutz Bertram, ihr beide wart ja so die ersten Musikjournalisten beim Berliner Rundfunk damals, die auch für Sendungen von DT64 arbeiteten, was damals noch gar kein eigener Sender war, sondern einzelne Flächen, in denen Jugendmusik gemacht wurde. Und du hattest Trend, das Forum populärer Musik, erfunden. Da wurde musikjournalistisch gearbeitet, sonntagsabends.
Erinnert genau, richtig? Anderthalb Stunden.
Anderthalb ja, Stunden. Ja. Und ich hatte die Ehre, als junger Hüpfer, die ich dazugekommen war, ich durfte mittun. Fand ich toll.
Ja, das war auch notwendig.
Weil?
Das war so viel Arbeit.
Ja.
Jedes Wochenende sozusagen eine neue Sendung, 1,5 Stunden.
Ja.
Entweder monothematisch oder 3 verschiedene Projekte hintereinander gestellt. Ja, das war schon wichtig, dass du da warst.
Oh, danke. Naja, und auch viel gelernt. Ich kam vom Studium ganz direkt von der Humboldt-Universität, hatte Kultur- und Musikwissenschaften studiert. Du warst ja auch Kulturwissenschaftsabsolvent, aber in Leipzig.
In Leipzig, ja.
Was wir Berliner natürlich doof fanden.
Ja, fanden die Leipziger auch.
Meine Diplomarbeit habe ich geschrieben im musikwissenschaftlichen Bereich bei Professor Dr. Günther Meyer, also dem Eisler Meyer, wie man früher gesagt hat. Da hatte ich die klare Aufgabe, dass ich die Habilarbeit eines Professors zerreißen sollte, so ein 350-Seiten-Werk, im Verhältnis zu einem 12-Seiten-Text zu einem seiner Professoren. Der Arbeitsauftrag war ganz klar. Und dieser Professor war ein Leipziger.
Ah ja, ist klar. Der hieß nicht zufällig John.
Ich glaube, der hieß so, ja.
Ja, John. Ja, ja, ja. Der hatte auch große Probleme mit der sowjetischen Ästhetik zu dem Zeitpunkt.
Ach.
Ja, die Sowjets hatten schon ein bisschen mehr geforscht in Richtung Allgemeinmenschlichkeit. Nicht so klassenorientiert, sondern das Allgemeine. Und der Professor Kagan aus der Sowjetunion, der hatte eine Gastvorlesung in Leipzig. Und dann stritten die sich. Der John wollte das nicht wahrhaben, dass es tatsächlich diese Kategorie, das allgemein Menschliche gibt.
Mhm.
Ja, Pech gehabt.
Siehst du, und ich habe über die Kategorie der musikalischen Gestalt geschrieben. Darum ging es dann nämlich. Ja, 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 frag mich nicht was, ich habe keine Ahnung mehr.
Gut.
Klingt bedeutend, ne? Wann war das? Naja. 1981.
Mhm.
81 bin ich ja dann zum Rundfunk gekommen,
genau.
Also kurz davor war die Diplomarbeit angesagt. Also wir waren Kulturwissenschaftler, Lutz Bertram war auch Kulturwissenschaftler, den kannte ich schon aus Berlin, der hatte ja in Berlin an meiner Sektion oder an der Sektion, wo ich auch studiert hatte, studiert 2 Jahre über mir. Und wir waren dann so die Musikjournalisten des Berliner Rundfunks. So hat's mal angefangen und Jürgen, weißt du, eine Sache erinnere ich noch ganz genau. Eines Tages kamst du völlig begeistert und hast mir eine Kassette damals vorgespielt. Du hast gesagt, den Titel musst du hören von Silly.
Mhm.
Weißt du noch, welcher Song das
Nein.
war? Die wilde Mathilde.
Ach, die wilde
und
Mathilde.
Und immer, wenn ich die wilde Mathilde höre, muss ich an diesen Moment denken, was ja gefühlt 100 Jahre her ist. Weil du warst irgendwie am Abend vorher bei denen im Studio und das war noch gar nicht fertig gemischt und gar nichts, sondern du hattest irgendwie einfach so entweder mitgeschnitten oder mitgekriegt, weiß ich nicht mehr so genau. Mhm. Seitdem ist die wilde Mathilde mit dir, deinem Namen verbunden für mich.
Ja, und ich muss sagen, vor allem auch mit Tamara Dunn. Distanz. Weißt du, das ist jetzt keine Selbstverständlichkeit, weil es gab ja danach noch Sängerinnen, die sich dieses Themas angenommen haben. Das funktionierte nicht. Meiner Meinung nach war Tamara tatsächlich nicht ersetzbar.
Nee. Aber sie musste irgendwie ersetzt werden, beziehungsweise wenn man weitermachen wollte und eine Sängerin wollte, musste man sie ersetzen. Sie war ja gestorben.
Das Geschäft geht weiter.
Da sind wir schon wieder beim Tod. Also es geht ja hier in diesem Podcast um Leben und Tod. Wollen wir erstmal ein bisschen noch über das Leben sprechen?
Ja, bitte.
Also du heißt ja neuerdings, das heißt nicht neuerdings, schon lange, aber das ist mir nun wieder immer noch fremd. Da ist ja ein Pan dazwischen geraten. Jürgen Pan Balitzki steht da. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch die Ausstellung im Kulturhaus Karlshorst hier in Berlin sehe, ist das ein Pan Balitzki. Das kommt doch irgendwie aus dem Polnischen, oder?
Das ist in der Tat so. Das heißt, also auf Deutsch in dem Fall Herr.
Ja.
Und ich dachte, wenn ich schon Balitzki heiße, bitteschön, dann könnte ich auch dieses Herr benutzen. Und das habe ich dann immer konsequent gemacht in Musikzusammenhängen. Eigentlich nicht so sehr jetzt mit der Malerei verbunden. Das ist so ein Rudiment, könnte man sagen.
Von damals. Aber als wir zusammen waren, war das noch kein Pan.
Nee.
Also in den 80ern.
Nee, da nicht. Also in Musikzusammenhängen passierte dieses Pan. Und nicht nur das, sondern ich habe an die entsprechenden Bandnamen, die ich da vorgestellt habe, auch das Ski von meinem Nachnamen rangehängt. Und dann hieß das beispielsweise Rolling Stone Litzki.
Verstehe.
Ja, sehr originell natürlich.
Wahnsinn.
Ja, und das ist nicht mehr zu tilgen, das ist da.
Das ist da.
Und ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin.
Er kokettiert. Jürgen, dazu kenne ich dich zu lange. Mir ist ja immer noch das Jürgen oder das Bali. Sagen denn andere Leute auch Bali zu dir, so wie ich?
Ja, von früher.
Von früher, die von früher. Ja, das sind die von früher.
Ja.
Verstehe.
Na klar.
Okay.
Und Jürgen war nie die Sache und dann kam Bali und dann kam Pan. Deshalb weiß man gar nicht mehr, wie stellt man sich vor.
Ach naja, ich denke, durch all das, was man tut vor allem. Denn Namen sind doch Schall und Rauch, oder?
Wie klug.
Und weißt du, was ich neulich gelernt habe? Goethe hat nicht geschrieben, Namen sind Schall und Rauch, sondern, Achtung, Name ist Schall und Rauch, ist der Originaltext. Ich sag ja immer, da kannst du alt werden wie eine Kuh, lernst immer noch was dazu.
Das ändert alles.
Total, sehe ich auch so.
Ja.
Lieber Bali, also da ist ein Kulturwissenschaftsstudium gewesen, obwohl, wie ich jetzt gelesen habe, und das muss ich dir sagen, ist das Pfund unter anderem dieses Podcasts und sich damit zu beschäftigen, also sich mit Leuten zu beschäftigen, die man gefühlt 100 Jahre kennt und wo man denkt, man weiß alles über die. Für Quatsch. Ich lese jedes Mal noch was drüber. Du weißt, ich bin Buchhalters- und Lehrerstochter. Und da habe ich ja gelesen, dass du genau genommen eigentlich, wenn man dein Abiturzeugnis anguckt und die Beurteilung, auf der Kunsthochschule Weißensee hättest landen müssen.
Ja, ob das besser gewesen wäre, weiß ich gar nicht. Aber es scheiterte damals, so lautet die Legende, es scheiterte damals daran, dass in dem Jahr nur Plastiker angenommen wurden. Also Steinmetze und
plastische Skulpturen und sowas machen.
Bildhauer. Sagt mal kurz und gut.
Weil Plastiker ist ja auch eine schöne Formulierung.
Ja, es stimmt auch irgendwie. Also jedenfalls in diesem Jahr war es nicht möglich, weil Malerei war dann erst im nächsten Jahr dran. Allerdings kommt hinzu, die Mappe, die ich dafür bräuchte, die war nicht so besonders dick. War der Klassenleiter damals so nett reinzuschreiben, dass ich besondere Talente habe für die Malerei.
Mhm.
Ja, das war auch die einzige Möglichkeit, irgendwas Positives in dieses Abiturzeugnis zu bringen.
Nee.
Weißt du? Ja, ich war doch in der 10. und 11. Klasse bei einer Beatband. Sänger. Und das hat schon sehr geknabbert an diesen Zensuren, die man da bekam, muss ich schon sagen. Ja.
Also Kunst wäre es gewesen, es ist dann aber die Kulturwissenschaft geworden.
Kulturwissenschaft und Journalistik, muss ich
ganz
sagen.
Und Journalistik.
War so ein Kombinationsstudium.
In Leipzig halt.
Naja, natürlich.
Das wiederum hing auch am Jahrgang übrigens, weil es wurde alternierend immatrikuliert. Ich war zufällig in Berlin dran und du warst wahrscheinlich zufällig in Leipzig dran. Denn sonst hättest du dir doch als Berliner bestimmt Berlin ausgesucht, oder?
Leipzig war eigentlich schön.
Aber du hast eigentlich gesagt, was war denn daran nicht schön?
Naja, das Studium.
Studium an sich? Oder?
Nein, dass das eben gerade in Leipzig war und nicht in Berlin, sagen wir es mal so.
Eben.
Ja.
Aber es hat dich dann ja wieder nach Berlin verschlagen. Namhafter Musikjournalist. Man liest an allen Ecken und Enden Dinge von dir. Du hast große Interviews mit allen Bands gemacht, sowohl ausländischen Bands als auch deutschen. Und übrigens, ich habe dir noch was nachgemacht. Fällt mir jetzt gerade ein. Ist da interessant, wenn man mal wieder miteinander redet. Du hast nämlich deine Interviews zu einem Buch gemacht mit den ganzen ganzen Rockgruppen.
Ach so, stimmt.
Wie hieß das nochmal?
Rock aus erster Hand.
Rock aus erster Hand. Und ich machte ja die Interviews mit den Liedermacherinnen und Liedermachern. Und da habe ich gedacht, na, wenn der Balitzki aus seinen Interviews, aus seinen Radiointerviews mit den Rockleuten ein Buch macht, da kann ich ja auch ein Buch machen mit meinen Liedermacherinnen und Liedermachern. Habe ich dann auch gemacht. Mhm. Das heißt übrigens Liederleute. Und weißt du, wann das erschienen ist? Im November 89.
Im November 89.
Und zwar in der zweiten Hälfte des November 89. Schrecklich. Zusammen mit Wilfried Bergholz im Verlag Lied der Zeit. Mhm. Und wie das zu DDR-Zeiten war, 85 ging's los mit der Idee und 86... Da war ich hochschwanger, habe ich dann ganz viele Liedermacher auch noch besucht und nochmal interviewt, obwohl ich ja Interviews schon hatte und der Wilfried Bergholz auch. Dann war es fertig, 87 und 89 ist es erschienen. Schönes Datum, ne? Herbst 89.
Ich könnte da noch eine schlimmere Geschichte erzählen, weil ich ja Ende der 80er auch noch ein Buch geschrieben habe über die stilbildenden Bands der Rockgeschichte. Also 10 waren da drin. Also alles, was so wichtig war zu diesem Zeitpunkt jedenfalls, einschließlich Pink Floyd und so weiter. Das war dann ein großes Problem für den Verlag, weil das eben so lange dauerte. Einmal war das Papier noch nicht da, Lektorat war eigentlich durch und dann kam das tatsächlich gar nicht raus.
Ach, das ist auch schön.
Ja, das kam gar nicht raus. Ich hatte zwar das Vergnügen, das Geld bekommen zu haben.
Immerhin, ja. Was ja heute zum Beispiel auch gar nicht der Fall wäre. Du kriegst in der Regel heute kein Geld, wenn du ein Buch schreibst.
Nee, wäre es nicht.
Und schon gar nicht vorher, ne?
Ich bekam die erste Rate für das Buch, bei der Abgabe des Manuskripts die zweite Rate. Und dann, weil es sozusagen gar nicht zu machen war, also all diese Auflagen zu produzieren, denn die sind sozusagen befeuert worden von allen Buchhandlungen der DDR, alle wollten dieses Buch haben, haben sie mir sofort den zweiten Vertrag für den zweiten Teil dieses Buches gegeben. Und dann teilten sie mir mit, also tut uns leid, unter diesen neuen Marktbedingungen können wir das Buch gar nicht drucken.
Irre. Jürgen, malst du heute vorwiegend oder schreibst du auch noch?
Ich male vorwiegend. Mhm. Also malen ist einfach besser. Wie sagte der Laudator bei der Ausstellung? Balitzki ist ein Lustmaler.
Ein Lustmaler?
Ja.
Es war ein Begriff, wie er betonte, den er erfunden hat.
Den er erfunden hat.
Ja, genau.
Holger Kuhler heißt der Mann.
Genau.
Ist ein ganz großartiger Dramaturg.
Mhm.
Gerade beim Maxim-Gorki-Theater.
Ja. Und der hat die Laudatio gehalten, jüngst, nämlich am 9. November, das war ja auch ein historisches Datum, zur Ausstellung des Malers Jürgen Pan Balitzki namens Vermalte Songs.
Mhm.
Ich finde das einen wahnsinns guten Ausstellungstitel.
Danke.
Typisch Balitzki, der hat Ideen.
Mhm.
Wobei, das Verrückte ist ja, es ist so einfach.
Ja.
Und das Einfache ist ja oft aus meiner Sicht, was das Beste ist meistens. Vermalte Songs, es ist völlig klar, was es ist. Also du hast Lieblingssongs oder Songs, die dir sehr am Herzen liegen, kann man so sagen?
Nicht unbedingt.
Nicht unbedingt.
Nicht unbedingt.
Was, nee, also jedenfalls hast du da das Bild dich dargestellt, dann sag mal warum.
Naja, es geht ja um die Motivlage. Also du brauchst ja dieses Motiv, sonst kannst du nicht anfangen. Und wenn dir zu einer bestimmten Band oder zu einem Titel nichts einfällt, ja, dann musst du die zur Seite lassen. Ich hätte gerne ein Bild über einen Panko-Song gemacht. Mir ist kein Bild eingefallen.
Langeweile fällt mir da als erster Song ein, aber
ja,
was macht man da für ein Bild?
Wir, wie macht man das dann?
Ja.
Ja, hängen alle rum, will doch keiner sehen.
Welcher Song wäre dir bei Panko als erster eingefallen?
Ich glaube, die, wie heißt die schöne Geschichte von Gabi?
Ja.
Das ist ja ein Text und ein Song, der so raffiniert, dass man gar nicht weiß, worum es dann eigentlich geht. Also die rennt ja da ins Klo.
Ja.
Und macht ihren riesen Reißverschluss auf.
Die hat irgendwie so einen Skianzug an,
so,
ne?
So eine Art
Weltraumanzug oder sowas, ja.
Hm. Und es ist natürlich für mich, so aus meiner männlichen Sicht, ist das natürlich so eine Art Masturbationssong. Also die hat ja Pech in der Diskothek. Sie wird ja irgendwie nicht beachtet und will aber auch die nicht angehen, die sie vielleicht interessieren könnte. Und dann marschiert sie ins Klo.
Interessant.
Hm.
Mensch, darüber haben wir gar nicht diskutiert damals. Es ist ja blöd.
Ja, es ist blöd.
Gut, dass wir jetzt mal drüber
das
sprechen.
Das könnte man natürlich irgendwie bildnerisch darstellen.
Guck mal, wenn jetzt nicht eine neue Idee gerade geboren
es
wurde.
Es geht ja vielleicht in Richtung Pornografie. Das muss man ein bisschen beachten.
Und Bali, bevor wir dann zu dem anderen Hauptthema dieses Schwarzhören-Podcasts kommen, ich habe gelesen, dass es eine Hausszene gibt. Also wo auf den Bildern quasi Häuser sind. Du hast es, glaube ich, sogar selber geschrieben.
Echt?
Ja, also mal sehen, was man so schreibt, wenn der Dach lang ist, ne?
Ja, wo soll
meistens male ich Häuser.
Ach so, ja.
Und dann taucht der Begriff Hausszene auf.
Ja, klar, ich habe gerne Häuser gemalt, weil die sich nicht wehren können, weißt du? Das ist eigentlich der einzige Grund.
Verstehe. Ansonsten lehnst du dich ja in deiner Malerei, die man wirklich bewundern gehen sollte, im Kulturhaus Karlshorst, direkt am S-Bahnhof Karlshorst. Du lehnst dich ja auch an große Vorbilder an, ne? So mhm. Bosch zum Beispiel, mhm. erkennt man ganz genau.
Ja. Ne?
Warum machst du das oder was ist die Intention, das zu tun?
In der Musik sagt man samplen. Also alles Mögliche irgendwie reindonnern und das wird ein Song draus.
Ja.
Und das ist, früher hatte man gesagt Zitat. Und da bin ich immer bei denen unterwegs, die mir auch gefallen. Also diese Renaissance-Maler wie Hieronymus Bosch oder natürlich Caspar David Friedrich mit diesen romantischen Allüren, das finde ich ganz hervorragend, mhm. da zu zitieren, aber auch bei absolut aktuellen Malern. Also beispielsweise, ich versteige mich, ich weiß es, aber Gerhard Richter ja. ist schon eine große Adresse.
Oh ja.
Und es gibt ja so einen Roman von Alexander Osang, wo es auch um einen Maler geht, der immer nicht zufrieden ist mit seinen Bildern, weil das Wasser, die Wellen, das passt alles noch nicht so richtig. Bei mir sind es die Wolken. Die Wolken interessieren mich, mhm. weil es ja so eine Unendlichkeit von Versionen gibt. Das ist ja nicht irgendwie zu fassen, hat auch keine rechten Winkel oder sowas. Das ist alles wunderschön. Da gibt's natürlich von Gerhard Richter in der Neuen Nationalgalerie ein Riesenbild, eine Landschaft mit einem riesen Himmel.
Oh.
Ja, das ist so
den
schön.
Muss ich jetzt mal gucken gehen. Ach, das
ist so
ich gar nicht.
Schön.
Weißt ja. du, was mir bei Wolken noch einfällt? Das ist ja auch so vergänglich. Das ist ja innerhalb von Zehntelsekunden wieder anders. Es ist wirklich verrückt. Also
genau.
Wolken.
Ja.
Hast du recht. Was nochmal dein Lieblingsbild in der Ausstellung?
In der Herzchen-Ausstellung, ja, das ist Underwater Love, ja.
Mhm.
Die Unterwasserliebe von Smoke City, so heißt dieses Disco-Projekt wahrscheinlich. Und das ist so eine Art von Vereinnahmung des Himmels, des Raumes, des Weltraumes mit dem Wasser. Deshalb Unterwasserliebe, aber mhm. man sieht ja dummerweise, als verwirrendes Element sieht man ja den Orion. Und das kleine Fischlein landet möglicherweise in einem schwarzen Loch. Oder eben in irgendeinem kleinen Wasserwesen, was sich da bewegt.
Das bleibt dann der Fantasie überlassen.
Total.
Und es taucht das auf, was sehr, sehr wichtig ist für dich, die Farbe Blau.
Ja, die Farbe Blau.
Die taucht ja sowieso oft auf, ne?
Ja, das ist ja die Farbe der Unendlichkeit, wie wir das ja bei dem Raum auch schon hatten. Und spricht mich total an. Also gut, da sagt man schon in der Kindheit immer, ja, Jungs blau, Mädchen rot und so weiter. Das wird sich schon irgendwie verfestigt haben, nehme ich mal an. Aber es ist nicht das Blau schlechthin, sondern es ist so ein bestimmtes stumpfes Blau, das Indigo.
Was man ja so von Jeans kennt, ne?
Was
so
man von
dunklen
Jeans kennt.
Jeans,
ja,
da
genau.
heißt es ja auch richtig
ja,
Indigo, ne?
Genau. Es geht auch in Richtung preußisch Blau, das ist auch so ein Schwarzblau, also das gefällt mir schon. Königsblau beispielsweise, wie viele Fußballmannschaften gekleidet sind, das ist ganz grässlich.
Ich überlege gerade, mein kleiner Enkel, der gerade in die Schule gekommen ist, der hat früher immer gesagt, er ist Herr Blau.
Herr Blau?
Ich bin Herr Blau. Irgendwie, wer weiß, wie sich das bei dem dann später mal auswirkt. Und woher es kommt, weiß ich auch gar nicht. Er kann das nicht begründen. Er sagt immer, ich bin Herr Blau.
Das ist das Beste, was man nicht erklären kann und einen trotzdem bestimmt.
Wenn das keine Überleitung zum nächsten großen Thema ist, wo du so vorher so ein bisschen gesagt hast, oh, über den Tod rede ich nicht.
Ja, das stimmt.
Warum nicht?
Ist nicht mein Kumpel. Und der interessiert mich nicht so sehr. Also der Teufel würde mich mehr interessieren.
Aha.
Aber ich muss mich da nur insofern vorbereiten auf das Ende, als ich eben, sagen wir mal, die finanziellen Dinge kläre, die Konflikte, die möglicherweise noch existieren in der Familie oder im Freundeskreis, dass man nicht mit dieser Konfliktschuld abwandert. Aber ansonsten ist es für mich keine große Frage. Wichtig ist für mich, welche Musik wird gespielt?
Das wäre mindestens eine Frage gewesen, die ich gestellt hätte in dem Zusammenhang.
Ja, klar. Logisch. Ich denke schon seit 3 Jahren drüber nach.
Erzähl. Wie ist das bisherige Ergebnis?
Das witzigste Ergebnis war im Prinzip, dass ich aber wieder ausgeschlagen habe, nämlich Rammstein, Adieu, Goodbye, Auf Wiedersehen.
Aha.
Das ist ein Song, der eignet sich total. Aber es würde irgendwie nicht so ganz pietätvoll sein in gewissen Kreisen, denke ich. Es wird nichts Schlimmes erzählt. Das ist einfach
nur weil es Rammstein ist, wäre
nur weil es Rammstein ist, ja. Das hat natürlich auch die entsprechende Kraft, die Rammstein auch auszeichnet. Aber das war mir dann letztlich zu sehr, wie soll ich sagen, Kabarett. Ja, nicht Kabarett, sondern so Kabarett. Also Kabarett. so ein bisschen gewollt originär. Ich denke aber, dass viele Rammstein-Fans das tatsächlich spielen lassen werden, wenn sie dann abwandern. Aber gut, habe ich zur Seite
gelegt. Hast du verworfen. Welche Richtung tendierst du jetzt?
Ja, wichtig ist der Anfang, nämlich Chess war von Jemen, die Rhapsodie für General Bem.
Da sind wir wieder in Polen.
Ja.
Und warum gerade das?
Ja, weil das war im Prinzip die große Innovation, ich sage jetzt mal bewusst im Ostblock des internationalen Rockgeschehens. Alle haben ihn bewundert, ob man jetzt, sagen wir mal, die Beatles mochte oder die Stones oder wen auch immer. Chess Warf Niemen war ein ganz großer Komponist. Das kann man gar nicht anders sagen. Und die Geschichte, die er transportiert auch in diesem Song, die ist so bewegend und hat auch Mitteleuropa geprägt, was dort erzählt wird. Und musikalisch ist das sowieso überhaupt gar nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Song weltweit, für mich jedenfalls. Also dieser archaische Aufbau, der sehr an Kirchenmessen denken lässt aus der Renaissancezeit. Ja, das ist schon ein großer Song, dauert auch 15 Minuten, kann man sich gut konzentrieren auf die Dinge, die dann noch passieren werden.
Ja. Du machst ja sowas sonntags vormittags, wenn ich das recht weiß, über Facebook schickst du ja ab und zu mal so Grüße, so mit einer Musik und Bild und sowas. Da scheinst du so eine besondere Musikhörzeit zu haben,
oder? Die Frühstücksmusik.
Ja.
Es ist nicht immer tatsächlich gehört worden zu diesem Zeitpunkt. Es ist so eine Marke.
Eine Marke. Gehört heutzutage dazu.
Natürlich.
Also insofern gar kein Ding.
Das zweite Lied ist von Lift, das Liebeslied. Das ist so ein inniger, toller Song von Werther Lohse des Wahnsinns gesungen worden. Ja, die Stimme und der Text natürlich, das ist, besser geht's gar nicht. Das ist Rilke, aber eben aufbereitet für eine schöne Nummer von der Gruppe Lift.
Pan. Es gibt ja die Idee. Ah nee, da muss man schon Pan Balitzki sagen.
Bitte.
Ne? Nur Pan ist doof.
Wähle aus.
Also lieber Pan Balitzki, ich verbreite ja in diesem Podcast auch die Idee, die eigene Abschiedsrede zu schreiben, aufzunehmen und dann, wenn es denn kommt mit dem Abschied, ist ja noch hin, auch abzuspielen. Weißt du, wer das gemacht hat und wo ich das erste Mal erlebt habe? Da schließt sich wieder ein Kreis zwischen uns beiden und in dem Falle Jugendradio DT64.
Na?
Der Gründer von Jugendradio DT64, Sigmar Krause, hat bei seiner Beerdigung abspielen lassen, so eine Art, Betrachtung seines Lebens. Das muss er so kurz vorher aufgenommen haben. Nur hatte der ja auch eine tolle Radiostimme als Korrespondent und Radiomacher. Und da habe ich in der Beerdigung gesessen und habe gedacht, das mache ich für mich auch. Ey, das ist doch toll. Ich rede über mich, nicht irgendeiner erzählt irgendwas und vor allem kann ich nicht widersprechen, so, wenn da irgendeiner irgendein Zeug erzählt. Deswegen verfolge ich seitdem die Idee, dass ich das für mich selber auch mache. Hat ja auch noch den guten Nebeneffekt, dass man zu Lebzeiten immer mal anfängt, über sein Leben nachzudenken und diese und jene Anekdote aufzuschreiben und so weiter, dann schon mal so ein Sammelsurium hat und daraus dann eine Rede macht und die zum Beispiel mit meiner Hilfe bearbeitet und aufnimmt und dann hat man so eine Rede. Wäre das was für dich?
Nee.
Also meine Hilfe bräuchtest du nicht, aber es wäre auch so nichts für dich.
Nee, bräuchte ich nicht. Mich erinnert das eher so an Rachegelüste, die ja realisiert werden sollen.
Was
du
da rein interpretierst.
Na ja, wir sind ja Künstler, muss man interpretieren. Nee, das würde ich nicht machen. Nee, ich kenne mich auch viel zu wenig, um das machen zu können.
Und andere kennen dich besser?
Bestimmt.
Okay.
Davon gehe ich aus.
Hast du da schon jemand im Auge, der das machen soll?
Ja, derselbe, der die
Laudator. Dein Laudator.
Ja, genau, der Laudator. Da kann er sich gleich die Hälfte noch aufheben und
dafür
verwenden, weißt du?
Ganz genau.
Ja.
Ah ja, also für dich wäre das nichts, weil auch zu viel Selbstbespiegelung?
Ja, würde ich nicht mal sagen. So viel Selbstlüge, würde ich eher sagen. Also will man sich so nahe kommen bei so einer Abschiedsrede über das eigene Leben, dass man meint, das ist alles so richtig verstanden worden? Aber bitte, Petra, will ich nicht abhalten.
Schwarz hören.